Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Der Laver Cup bei den Herren, Ostrava bei den Frauen, eine ganze Menge an News und dann natürlich auch ein paar Turniere, noch weitere Turniere, die wir in der letzten Woche hatten. Es gab eine ganze Menge und gibt eine ganze Menge zu besprechen. Das tun wir in der neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir werden eine ganze Menge über Tennis sprechen. Wir haben früher wöchentlich unsere Podcasts gehabt. Wir haben in den nächsten Wochen eher unregelmäßig die Podcasts, aber wir können mal wieder eine Woche besprechen, die durchaus interessant und sehr vielseitig war im Tennis, im Welttennis.
Ja, weil ja eben auch wirklich viel passiert ist. Also begonnen mit dem Laver Cup, dem wir uns dann gleich nochmal ausführlicher widmen in all seinen Aspekten, sportlichen und allem, was so drumrum passiert, dann WTA Tour, ATP Tour, da ist ja auch einiges los gewesen, wir biegen auf die Zielgeraden ein, was das Thema Jahresendturniere angeht und wer sich wie dafür qualifizieren kann, wo die überhaupt stattfinden, denn das ist dann Teil der News-Sektion. Da haben wir dann ein größeres Thema auch noch drin in Form der ja, sich neu aufstellenden ATP Tour, da ist noch nicht alles ganz abzusehen, aber es sieht nach einer Richtungsentscheidung aus, die da in den letzten Tagen gefallen sein könnte, wie sich der Turnierkalender und vor allem wie sich die Masters-Turniere in den nächsten Jahren gestalten werden. Und das gucken wir uns dann hier an und dann natürlich in Zukunft auch, denn das Thema wird uns sicherlich nicht in Ruhe lassen. Die Neugestaltung des Tennis geht weiter und ja, wird sicherlich auch noch ein bisschen an Fahrt aufnehmen in den nächsten Monaten.
Und vielleicht wird die WTA und vielleicht droht die WTA auch so ein ganz kleines bisschen abgehängt zu werden. Darüber sprechen wir dann allerdings im dritten und vierten Teil dieses Podcasts. Im ersten Teil werden wir über den Laver Cup sprechen. Ich wollte gerade schon wieder sagen Ryder Cup, aber nein, es ist der Laver Cup. Der Ryder Cup hat auch an diesem Wochenende stattgefunden. Den hat die USA gewonnen, den Laver Cup hat Europa gewonnen und das mit einem richtigen Statement-Sieg. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Laver Cup wurde an diesem Wochenende zum vierten Mal ausgetragen und zum vierten Mal hat Europa gewonnen. Und dieses Mal war es nicht mal knapp. 14:1 hieß am Ende das offizielle Ergebnis zwischen Europa und der Welt. Und Andrei Rublev und Alexander Zverev haben durch einen Doppelsieg gegen Riley Opelka und Denis Shapovalov am Ende für diesen ganz, ganz klaren Sieg gesorgt. Sie haben nur ein einziges Match abgegeben. Das war das Doppel am Freitagabend, als Alexander Zverev und Matteo Berrettini gegen John Isner und Denis Shapovalov verloren hatten. Alexander Zverev hatte dann hinterher John McEnroe gratuliert und gesagt, das ist der einzige Punkt an diesem Wochenende, den ihr holen werdet. Das hatte John McEnroe ein bisschen auf Zinne gebracht. Am Ende hatte aber Zverev recht behalten. Philipp, es ist leider so, dass wir im Moment ein sehr, sehr großes, ja, eine sehr große Diskrepanz haben zwischen Europa und der Welt. Auf der einen Seite haben wir, ich glaube, 6 Top-10-Spieler gehabt. Wir haben Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Berrettini und Casper Ruud gehabt. 6 Spieler unter den Top 10. Dazu Dann in der Hinterhand ja immer noch Leute wie Jannik Sinner, vielleicht Hubert Hurkacz, der demnächst dazukommen kann. Nächstes Jahr hat Rafael Nadal schon angekündigt, Mensch, Roger Federer, lass uns doch zusammen Doppel spielen. Und auf der anderen Seite hatten wir mit Denis Schapowalow und Diego Schwartzmann zwei, die in den Top 15 standen, aber letzten Endes keinen wirklichen kein Gegengewicht dazu bringen konnten. Der Lever Cup könnte ein Problem bekommen in den nächsten Jahren, weil es sieht auch nicht so aus, als ob sich da an dieser Macht Demonstration so ein bisschen was ändern wird in den nächsten Jahren.
Ja, und das Problem ist ja einfach, in den ersten Jahren war es einigermaßen kompetitiv, aber vor allem aufgrund zweier Faktoren. Der eine war, dass die Welt die besseren Doppel hatte. Diesmal hat Jack Sock allerdings nicht gespielt und er hat da einen großen Unterschied gemacht. Und das andere, dass häufig John Isner Punkte geholt hat. Der hat sich hier auch gut verkauft. Aber ich glaube, hier hat ihm der Boden dann auch nicht unbedingt einen Gefallen getan. Der hätte sicherlich gerne etwas schneller gehabt. Und wie gesagt, der hat sich reingehauen, genau wie Nick Kyrgios, der auch eben einer der Verkaufsschlager, sage ich mal, des Laver Cup ist. Aber am Ende hat es für die beiden nicht gereicht. Und dann eben in der Substanz ist der Unterschied zu Europa einfach zu groß. Und am Ende finde ich das Resultat relativ enttäuschend, aber auch völlig gerecht. Natürlich waren da ein paar enge Matches drin. Das hätte auch irgendwie noch so ein bisschen Richtung Welt kippen können, dass sie am Ende 3 oder 5 Punkte hätten. Aber wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, sehe ich nicht, wie die Welt das hätte gewinnen können. Dafür war dann auch im Endeffekt die Doppelleistung zu enttäuschend. Und der beste Doppelspieler des Wochenendes, der stand auf europäischer Seite und das war Andrei Rublev. Und ja, das ist dann so ein bisschen, da kam alles zusammen, aber wahrscheinlich hätte man schon kommen sehen können, wie klar es am Ende wird.
Es wurde in Boston im TD Garden ausgetragen und es ist ja jetzt so ein bisschen auch inzwischen ein Trademark, dieser dunkle Boden, der dort verlegt wird. Aber, was du gerade eben gesagt hast, John Isner hätte sich sicherlich einen anderen Boden gewünscht. Er war elend langsam und nachdem wir die US Open ja gesehen haben und uns bei den US Open über so viele tolle Matches gefreut haben, unter anderem, weil der Boden ja auch diversen Spielertypen und Spielerinnentypen dann gelegen kam, dieser Boden war elend langsam und erinnerte mich an ein WTA-Finals, wo wir gedacht haben, die würden irgendwann versinken in dem Boden, die Spielerinnen.
Na, es war Shenzhen.
Genau.
Vor 2 Jahren. Singapur war auch relativ langsam und ehrlicherweise, heute werden wir das häufiger ansprechen, denn auch die Herren- und Damenturniere, die regulären Herren- und Damenturniere, die stattgefunden haben, da war der Boden häufig langsam. Metz die Ausnahme. Aber es ist schon erstaunlich, warum oder wo auch immer diese Tendenz herkommt, Hallenböden so langsam zu machen. Denn gerade durch die visuellen Effekte, die man ja hier in dieser Halle hatte, hätte sich's angeboten, das schnell zu machen. Und keine Ahnung, was da am Ende ausschlaggebend ist, ob das teurer ist, ob das billiger ist, ob sich da nicht wirklich drum gekümmert wird, ob es da irgendeine Art von Monopol gibt. Keine Ahnung, aber es war schon im allerersten Match sehr evident, als Opelka gegen Casper Ruud verloren hat. Klar, könnte auch so auf einem Hardcourt passieren, aber ich sag mal 10-20% schneller, dann hätte Opelka das vermutlich für sich entschieden und so hat er verloren und damit ging es dann ja auch schon los, damit ist dann ja auch schon in Richtung Europa gekippt.
Casper Ruud, der seine besten Ergebnisse auf Sand geholt hat, hat hier in seinem ersten Match gegen Riley Opelka mit 6-3 und 7-6 gewonnen. Und das war im zweiten Satz, war es ja durchaus eine Nummer, die spannend war. Aber Casper Ruud hat das gut zu Ende gespielt und er war vielleicht dann auch der Profiteur dieses langsamen Bodens. Danach gab es 2 Matches, die wirklich hart umkämpft waren. Auf der einen Seite Matteo Berrettini, der gegen Felix Auger-Aliassime im Match-Tiebreak mit 10-8 gewonnen hat. Und dann Andrei Rublev, der gegen Diego Schwartzmann mit 11-9 im Match-Tiebreak gewonnen hat. Das waren 2 Matches, die wirklich gut waren und das waren wahrscheinlich auch die beiden besten Matches dieses kompletten Wochenendes. Aber in der Rückschau sind sie halt dann auch 2 Matches, die die Europäer gewonnen haben und nicht die Welt. Und hätten da Aliassime und Diego Schwartzmann vielleicht diese beiden Matches gewonnen, ja, vielleicht hätten wir dann einen etwas spannenderen Tag erlebt. Vielleicht wäre dann nochmal eine Umstellung passiert am Samstag. Aber so war es dann am Ende nur dieser eine Punkt, den John Isner und Denis Schapowalow geholt haben mit 10-1 im Match-Tiebreak gegen Alexander Zverev und Matteo Berrettini. Die beiden Matches von Berrettini gegen Auger-Aliassime und Rublev gegen Schwartzmann, da können wir einen Haken drin machen, das waren gute Matches.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich John McEnroe zustimmen würde, dass Berrettini gegen Auger-Aliassime eines der besten Matches ist, die er, glaube ich, je gesehen hat. Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam. Und Auger-Aliassime hat mit einem Break im ersten Satz geführt, hat auf einen Satz serviert, bringte das durch. Glaube ich, könnte das Match anders verlaufen, einfach weil der Rhythmus für das Match dann anders gesetzt worden wäre. So hat er den dann im Tiebreak gewonnen, aber es war dann eigentlich ein Match, wo er immer ein bisschen hinterherlaufen musste, was die Spielweise, was die Spielgestaltung anging. Und er hat sich ja so ein bisschen an Berrettini in diesem Jahr die Zähne ausgebissen und ich finde, die beiden sind ungefähr auf Augenhöhe unterwegs und ich hätte ihm auf dem langsameren Boden auch einen Vorteil gegenüber Berrettini gegeben, aber er kriegt es dann am Ende eben doch nicht über die Ziellinie und es war unterhaltsam und die Zuschauenden fanden es super und Auger Alesi hat natürlich eine Wahnsinnsausstrahlung und Berrettini, ja, der hat es dann auch angenommen, aber eigentlich müsste es Auger Alesi aus meiner Sicht gewinnen. Rublev gegen Schwarzmann ist natürlich viel offener. Da kommt der Boden dann einem Schwarzmann entgegen. Aber Rublev, wie gesagt, nicht nur der beste Doppelspieler, vielleicht am Ende auch der beste Spieler überhaupt des Wochenendes, hat da das dann am Ende irgendwie noch rausgezogen. Und es war auf jeden Fall auch eine unterhaltsame Geschichte. Und es war auch mal schön, Rublev eben nicht nur so, naja, so roboterhaft zu erleben, sondern einfach sehr emotional. Er hat auch Spaß gehabt. Und das Format kam ihm entgegen. Und als da dann eben Schwarzmann das nicht entscheiden konnte, da ist es dann wahrscheinlich schon relativ endgültig in die europäische Richtung gekippt.
Wir können sagen, dass Andrei Rublev neben seinen ganzen Einzelerfolgen, die er in diesem in diesen letzten Wochen und Monaten hatte, dass er dann auch noch tatsächlich im Doppel dafür gesorgt hat, dass er ja sich so ein bisschen Namen gemacht hat. Er hat bei Olympia schon fantastisch gespielt im Doppel und im Mixed und jetzt hat er hier beim Laver Cup dann auch noch richtig gut gespielt. Es steht dann auch noch stehen die Davis Cup Finals an und vielleicht dann auch noch der ATP Cup nächstes Jahr. Da kann er sich dann auch noch einen Namen machen und vielleicht so ein bisschen als der Allround-Spieler dann ja durchgehen, weil wir haben das erlebt bei Jack Sock vor ein paar Jahren, du hast ihn erwähnt. Jack Sock hätte er Doppel gespielt an diesem Wochenende, hätten die Amerikaner vielleicht in den Doppel ein bisschen noch mehr Möglichkeiten gehabt, aber Rublev so ein bisschen als Allround-Spieler macht sich jetzt einen Namen. Schade, dass er dieses Doppelziel wahrscheinlich nicht weiter verfolgen wird, weil er im Einzel halt unglaublich viel Erfolg hat.
Ja, und ich meine, er war ja schon beim Davis Cup vor 2 Jahren, als Russland im Finale stand. Da war er ja schon so ein bisschen der Hauptantreiber im Doppel und das hat er damals sehr gut gemacht. Du hast angesprochen Olympia. Er hat beim ATP Cup eigentlich auch überzeugt. Gerade nochmal geguckt, er ist Nummer 69 nur, in Anführungszeichen, im Doppel, spielt aber natürlich bei weitem nicht so viel wie die Spieler über ihm. Und ich würde sagen, vom Niveau her ist er vermutlich ein Top-10-Doppelspieler und er ist der beste von den Europäern zumindest gewesen, die hier eingesetzt worden sind an diesem Wochenende. Und ich kann mir vorstellen, dass er da im Laufe seiner Karriere noch den einen oder anderen größeren Titel anpeilt, auch wenn da vermutlich oder sogar ganz sicher erstmal der Fokus drauf ist, im Einzel das Maximum rauszuholen.
Am zweiten Tag gewann er Stefanos Tsitsipas gegen Nick Kyrgios 6-3, 6-4. Das war eine ganz, ganz klare Nummer. Und auch Daniil Medvedev gegen Denis Shapovalov mit 6-4 und 6-0 war eine sehr klare Geschichte. Bei Alexander Zverev gegen John Isner hat am Ende der bessere Return-Spieler mit Alexander Zverev gewonnen mit 7-6, 6-7 und 10-5. John Isner hat einfach keinen guten Return. Und das Doppel gewannen dann Rublev und Tsitsipas gegen Isner und Kyrgios. Und ich mag Nick Kyrgios als Typen, ich mag Nick Kyrgios auch als Spieler. Aber er war in diesem Wettbewerb wenig wettbewerbsfähig, hatte ich das Gefühl. Und er war nicht ja in der Lage, in irgendeiner Weise diesem Team einen Funken geben zu können, rein sportlicher Natur, und war vielleicht dann wirklich nur für das Highlight-Reel vor Ort, oder?
Ja, also von den Leistungen her war er fehl am Platz. Das können wir, glaube ich, festhalten. Er war der schwächste Spieler des Wochenendes. Er hat dann auch angekündigt, dass nochmal vermutlich eine Pause zu nehmen. Er hatte ja eben auch ein Jahr, wo er am Anfang gespielt hat, dann ein paar Monate ausgesetzt hat. Das wissen all die Umstände, die Australier und Australierinnen müssen jedes Mal, wenn sie zurückkehren, in Quarantäne. Und von daher haben sich viele von denen wohl überlegt, wann und wie sie quasi auf die Tour zurückkehren. Und er hatte das dann hin zum Sommer, zum europäischen Sommer gemacht, hat ein paar unterhaltsame Matches geboten, war jetzt ja aber eigentlich die letzten 2-3 Monate ziemlich weit von dem entfernt, was er normalerweise kann. Und er ist einer, der Top-10-Spieler besiegen kann, der auch ein Top-10-Niveau in einzelnen Matches abrufen kann, aber man hat davon wenig in den letzten Wochen gesehen und man hat auch hier wenig gesehen. Und er ist ja auch einer derjenigen, der das 100% ernst nimmt. Aber man hat dann eben auch gegen Tsitsipas gesehen, da reicht es eben im Moment nicht, um mit jemand wie Tsitsipas auf Augenhöhe zu sein. Und auch im Doppel hätte ich mir mehr von ihm jetzt erwartet. Und er war so ein bisschen die Bürde obwohl er vermutlich so das Weltmaskottchen ist und auch derjenige ist, um den das vermutlich in den nächsten Jahren mit aufgebaut werden wird oder weiter mit aufgebaut werden wird.
Nikirios also wenig wettbewerbsfähig und am Ende stand dann am zweiten Tag ein so klares Ergebnis für die Europäer, dass die Amerikaner am Tag 3 hätten alles gewinnen müssen, aber Rubljow und Zverev haben dann mit 10-3 im Match-Tiebreak gegen Riley Opelka und Denis Shapovalov dafür gesorgt, dass dieses Match dann beendet war. 14-1 heißt es am Ende. Es war nicht gut für die Zuschauenden, die für Sonntag die Tickets gekauft hatten. Es war einfach kein guter Wettbewerb, es war kein spannender Wettbewerb. Und wir haben in den letzten Jahren das häufig erlebt, dass mit dem letzten Match das erst entschieden worden ist, wo wir viele Emotionen dann auch mitbekommen haben, wo die Amerikaner, beziehungsweise nicht die Amerikaner, sondern die Welt, ich muss hier immer zwischen dem Ryder Cup und dem Laver Cup hin und her schalten, gedanklich, wo die Welt dann auch ihre Möglichkeiten hatte. In diesem Fall hatten sie das nicht. Und vielleicht brauchen wir Regeländerungen beim Laver Cup. Ich glaube, dass der Laver Cup an sich seinen Platz gefunden hat. Er ist eine gute Show. Ich glaube, auch die Spieler nehmen diesen Wettbewerb an. Die Zuschauer nehmen den Wettbewerb an, weil selbst Freitagnachmittag um 13 Uhr Bostoner Zeit war die Halle sehr, sehr gut gefüllt. Und es gibt aber hier ein Ungleichgewicht in der Qualität. Und vielleicht ist es dann ja so, dass wir irgendwann sagen müssen, gut, Russland gehört nicht mehr zu Europa, jedenfalls beim Laver Cup.
Ja, und Großbritannien vielleicht auch nicht. Das wäre eine Überlegung, weil Zentraleuropa gegen den Rest ist wahrscheinlich auch schon eine ziemlich enge Geschichte. Da hat Zentraleuropa wohl auch eine gute Chance. Aber so wie es jetzt ist, macht es wirklich auch auf absehbare Sicht wenig Sinn. Vor allem, wenn wir das Ganze jetzt in dem Format behalten. Es wäre natürlich eine Überlegung, die gab es ja auch immer wieder, das noch für die Damen zu öffnen. Da würde die Welt, denke ich, schon mehr Chancen haben wieder, als es nur Europa an sich hat oder als es nur das Herrenteam hat. Aber so wie es jetzt ist, und ich denke, eben zum nächsten Jahr hin wird es sich nicht unbedingt ändern. Es kann natürlich sein, dass wir dann nochmal die großen drei sehen. Dann wird es in London stattfinden, da ja eben London das Jahresendturnier verloren hat in Richtung Turin, wird es da in der O2 Arena stattfinden. Vielleicht weicht sich da nochmal ein bisschen was auf, wenn die großen drei nicht mehr so leistungsstark sind. Aber ich sehe jetzt auch nicht im Moment außer den beiden jungen Kanadiern jemand da entlangkommen, der sich wirklich diesem Team Europa entgegenstemmen kann.
Gestern gab es so ein paar Planspiele, was wäre, wenn die WTA einen Laver Cup hätte. Dann würden auf europäischer Seite zum Beispiel ein Gedankenspiel. Arina Sabalenka, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Emma Raducanu und Iga Swiatek stehen auf der anderen Seite im Team Welt. Ash Barty, Naomi Osaka, vielleicht Serena Williams, Ons Jabeur und Leila Fernandes. Das wäre zum Beispiel eins, wo ich sagen würde, das ist nicht von vornherein in irgendeiner Weise auf einer Seite, sondern das könnten wirklich interessante, tolle Matches sein. Da kannst du noch Simona Halep dann mal noch mitnehmen in dieses Team Europa. Da kannst du diverse tschechische Spielerinnen, Petra Kvitova mit reinnehmen. Das wäre schon eine interessante Geschichte und das würde ich mir gerne angucken. Und wenn das zum Beispiel dann auch geteilt werden würde, dass wir den Laver Cup haben, wo Frauen und Männer gleichberechtigt dort spielen und am Ende des Tages kein Doppel, sondern ein Mixed darüber entscheidet. Ich glaube, dann könnten wir hier wirklich interessante Wettbewerbe erleben.
Ja, vor allem auf der Damenseite haben wir natürlich viele Spielerinnen, die doch noch etwas regelmäßiger Doppel spielen und die dann auch im Doppel zur Weltklasse gehören. Ich meine, da hätte Team Europa natürlich wieder einen gewissen Vorteil, wenn Sabalenka und Mertens und dann die Tschechinnen alle antreten, dann gehen die Doppelpunkte vermutlich primär nach Europa, aber insgesamt wäre es, glaube ich, eine gar nicht so doofe Idee, das alles miteinander zu kombinieren. Vermutlich wird der Wettbewerb dann eben eher 4 oder 5 Tage dauern. Kann sein, dass die Veranstalter das nicht wollen, aber Roger Federer, der ja de facto hinter dem Ganzen steckt, war ja dann doch als in Anführungszeichen Überraschungsbesucher da und der wird sich wohl auch seine Gedanken zu der ganzen Sache gemacht haben.
Vielleicht kommt er ja nächstes Jahr dann nochmal wieder. Er hat selber gesagt, ja, das braucht jetzt eine Zeit und er wird sich noch einige Monate Zeit nehmen müssen, um wieder fit zu sein, aber er möchte dann gerne zurückkommen. Und wie gesagt, Rafael Nadal hat gestern auf Instagram Bescheid gegeben, hat gesagt, Mensch, wir beiden Doppel in der O2 Arena in London. Nächstes Jahr findet der Laver Cup in London statt. Das wäre doch mal was. Ja, und dann könnten wir mal schauen, ob es dann vielleicht die Abschiedsveranstaltung von Roger Federer wird. Weil nächstes Jahr ist er dann schon 41. Das war der Laver Cup. Wir sprechen gleich über die Herren. Die haben in der letzten Woche 2 Turniere gehabt und haben in dieser Woche ein Turnier dann in San Diego, was exzellent besetzt ist. Auf die beiden Turniere von der letzten Woche, da schauen wir gleich zurück hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Astana Open und die Moselle Open waren letzte Woche der Austragungsort für zwei Herrenturniere der 250er-Klasse. Und du hast es eben schon angemerkt, es sind langsame Plätze verlegt worden, vor allen Dingen in Astana. Und am Ende hat jemand gewonnen in einem Finale, was vorher, glaube ich, niemand so getippt hatte. Aslan Karatsev war an 1 gesetzt, Alexander Bublik an 2 gesetzt. Dass die so ein bisschen volatil in ihren Leistungen in den letzten Monaten sind, das wissen wir. Bublik zieht sich das vielleicht durch die ganze Karriere. Vielleicht hat Aslan Karatsev nur einen Hot Streak Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gehabt und fällt jetzt wieder auf Normalniveau zurück. Aber das Finale haben Sunwoo Kwon und James Duckworth bestritten. Und ich glaube, dass wir sowohl über Sunwoo Kwon als auch James Duckworth in diesem Podcast maximal 5-6 Minuten bislang in unseren 8 Jahren, die wir diesen Podcast machen, geredet haben. Und jetzt können wir dann tatsächlich ein bisschen mehr drüber sprechen. James Duckworth, so ein bisschen die Solidität in Person, hatte sich durchgesetzt gegen Michael Kukushkin, gegen Filip Krajinovic, gegen John Millman und gegen Ilya Ivashka. Sunwoo Kwon auf der anderen Seite hatte gegen Evgeny Donskoy, Dusan Lajovic, Laszlo Djere und Alexander Bublik gewonnen. Sunwoo Kwon musste die eleganteren Spieler, die flashieren Spieler aus dem Weg räumen mit Djere und Bublik. James Duckworth hat, naja, es war so ein bisschen Arbeiterei, die James Duckworth hier verrichten musste, weil er tatsächlich gegen John Millman, gegen Michael Kukushkin, gegen Ilya Ivashka, das sind ja alles keine Spieler, die man mit Highlight-Tennis besiegt, sondern die muss man mit solider, grundsolider Arbeit besiegen. Und das hat James Duckworth in dieser Woche gemacht.
Ja, und ich meine, das ist er ja auch. Er ist ein grundsolider Arbeiter. Stärkere Rückhand als, stärkere Vorhand als Rückhand. Schaut, dass er die Gegner von Seite zu Seite bewegt. Nicht der allerbeste Aufschläger, eben auch nicht der allergrößte Spieler. Und dadurch muss er halt einfach arbeiten. Und er macht es dann nicht wie John Millman mit überragender Beinarbeit, sondern einfach, indem er schaut, dass er die Vorhand so einsetzt, dass er sich Winkel eröffnet und damit den Platz öffnet. Und wir müssen eben wirklich hier sagen, der Platz war unglaublich langsam. Es war schwierig für selbst die kraftvollsten Spieler da, die Gegner eben wegzudrücken oder wirklich durch die Abwehr durchzuschlagen. Und Duckworth hat das einfach, hat sich auf seine Beine verlassen, auf seine Kondition, auf seine Physis. Das zeichnet ihn alles aus und eben diese Vorhand, mit der er Spieler bewegen kann. Und so hat er sich ins Finale gespielt und das hätte er ehrlicherweise auch gewinnen können, war ein extrem enger erster Satz, aber ich glaube, insgesamt hat Kwon ein bisschen mehr Potenzial als Duckworth. Kwon ist jemand, der, fand ich, erstaunlich gut diese Woche serviert hat, assoziiere ich normalerweise nicht mit ihm, hat eher einen schwachen Aufschlag aus meiner Sicht, aber dafür ein super solides Grundlinienspiel. Gar nicht so unähnlich zu einem Kei Nishikori, in dem er, oder ein Davidenko früher, wo er die Bälle halt früh nehmen kann, verteilen kann, Tempo machen kann. Jetzt nicht der brutale Schlag dabei, mit dem er einfach jeden Ballwechsel beenden kann, aber hohes Tempo. Nur normalerweise eben ist er einer, der sich schwer tut mit dem Aufschlag. Und hier hat er das aber gut gemacht, hat Bublik dann ja auch spaßig oder leicht spaßig angemerkt, nachdem er das Halbfinale gegen Kwon verloren hat. Und ja, ich denke, von Kwon werden wir ein bisschen mehr in den nächsten Jahren noch sehen als von Duckworth.
Von Kwon war es allerdings auch nicht so richtig zu erwarten. Er hatte in Eastbourne in diesem Jahr ein Halbfinale. Ansonsten waren die Ergebnisse eher unauffällig. Und jetzt hat er dieses Finale dann gewonnen und steht dann jetzt auch schon unter den Top 60 der Weltrangliste. Also es ist eine wirklich erstaunliche Entwicklung für Sunwoo Kwon. Und er ist der zweite Südkoreaner erst seit 2003, der mal wieder ein Turnier gewonnen hat auf ATP-Ebene. Ich glaube, Yeon Chung war der letzte, oder?
Nee, liegt schon 15, 20 Jahre her. Ich glaube, er ist Lee mit dem Nachnamen. Ich erinnere mich noch gut.
Jungtaek Lee.
Ja, genau. Ja. Wirklich ein sehr flashy Spieler.
Da muss ich dann mal gucken, was mit John Chung passiert ist, der vor ein paar Jahren mal das Halbfinale bei den Australian Open erreicht hat. Jung-Taek Lee war es, genau, der als letzter Südkoreaner ein Turnier gewonnen hatte. Und wie gesagt, das, was Sun Wukwon in diesem Jahr bislang gemacht hat, war eher unauffällig. Er war immer so zwischen Platz 100 und Platz 80 in der Weltrangliste. Er hat solide Ergebnisse gehabt. Ich habe erwähnt, das Eastbourne-Halbfinale, wo er gegen Alex de Minaur verloren hat. Und jetzt hat er hier wirklich abgeliefert und hat wirklich ein richtig starkes Turnier gebracht. Und ja, auf diesem super langsamen Boden musst du dich zurechtfinden und da musst du dafür sorgen, dass diese Sachen funktionieren. Aber er hat es geschafft und er hat es durchgezogen und das war eine beeindruckende Leistung von ihm. 7-6, 6-3, nachdem er in drei Sätzen gegen Alexander Bublik gewonnen hatte, nachdem er den ersten Satz sogar noch verloren hat und alles eigentlich so aussah, als könnte Bublik in zwei Sätzen hier gewinnen. Aber das hat er hier sehr, sehr gut gemacht.
Ja, also eben, ich traue ihm einiges zu. Er ist jetzt nicht, glaube ich, das überragende Talent, was wir jetzt in den Top 10 bald sehen, aber es sind eben viele Anlagen für einen soliden Top 30, Top 40 Spieler dabei, wobei es da dann eben schon von den Aufschlägen abhängen wird. Ich meine, das ist ein großer Faktor. Und er ist jemand, der eben auf den Challengern in Asien relativ erfolgreich ist. In Nicht-Pandemie-Zeiten gibt es ja relativ viele und vor allem viele große Challenger in Asien und da hat er durchaus einige Erfolge erreicht und ich würde jetzt tippen bei seinem Spiel, dass er insgesamt auf schnelleren Belegen mehr Erfolge haben wird und da passt das hier natürlich nicht so ganz dazu, dieses super langsame Hallenturnier, aber vielleicht gibt ihm das ja nochmal so ein bisschen Auftrieb, um in den nächsten Wochen auf den hoffentlich etwas schnelleren Hallenbelegen, wie die jetzt noch sehen werden, dann nachzusetzen.
Wir können noch ein Wort über Ilya Ivashka verlieren, der hier im Halbfinale verloren hatte. Der hat ein erstaunliches Jahr 2021 und hat ja so ein bisschen, das können wir auch sagen, seinen Durchbruch jetzt in diesem Jahr gehabt, oder?
Ja, gucke gerade noch aufs Live-Race auf Platz 35.
Ja, das ist fantastisch.
Ja, sind 32 Punkte zu Davidovic Fokina auf 32. Denke, die Chance ganz gut, dass er gesetzt sein wird bei den Australian Open. Und er hat ja in diesem Jahr alles gehabt. Solide Resultate und viele Tiefe oder ist häufiger tief in Turniere geschafft, aber eben auch gegen große Namen gespielt, gegen große Namen mitgehalten. Ist jetzt ja auch nicht mehr der Allerjüngste, schon über 27. Aber ich finde, hat eine ziemlich gute Mischung aus solide Grundlagen, aber kann schon Gas geben von der Grundlinie. Und da hat sich was entwickelt und ich sehe jetzt nicht, warum er das nicht wird fortsetzen können. Also er wird jetzt wahrscheinlich nicht den Karatsev hinlegen und irgendwie an den Top 10 kratzen, in dem sind ja beide im gleichen Alter, aber ich sehe jetzt auch nicht, warum er das nicht fortsetzen würde können.
Winston-Salem hatte er gewonnen, Wimbledon hat er das Achtelfinale erreicht, wo er da zwar klar gegen Matteo Berrettini verloren hat, aber insgesamt ja auch ein super Turnier gespielt hatte. In München hat er das Halbfinale erreicht, wo er gegen Jan-Lennard Struff verloren hatte. Also ein richtig, richtig gutes Turnier für einen Spieler, der Anfang der Saison noch nicht mal in den Top 100 war und der im Race jetzt, wie gesagt, an die Top 30 anklopft und vielleicht dann auch schon gesetzt sein wird bei den Australian Open. Ein, zwei Namen, über die ich noch ganz gerne sprechen wollen würde, in Astana bzw. in Nur-Sultan. Aslan Karatsev, ich habe es eben gesagt, vielleicht haben wir ihn in seinem Karriere-Hotstreak erwischt, oder? Er hat jetzt gegen Rusu Wori, als er mit 6-7, 4-6 verloren hat, nicht so richtig viel von dem gezeigt, was ihn Ende letzten Jahres, dann auf der Challenger-Tour und dann Anfang diesen Jahres, dann auch bei den Australian Open ausgezeichnet hat. Diese unglaubliche Power, die hatte er nicht. Und vielleicht war auch für ihn dieser Platz zu langsam. Aber ich habe bei Karatsev das Gefühl, ja, vielleicht nivelliert sich gerade seine Leistung so ein bisschen.
Ich glaube, wir können auf jeden Fall mal festhalten, das Jahresendfinale dürfte weg sein. Es sei denn, er legt jetzt noch einen großen Lauf in Indian Wells hin oder bei einem der anderen Turniere, wo es wirklich viele Punkte gibt. Aber dadurch, dass er hier nicht gewonnen hat, ist er dann doch schon ein Stückchen zurückgefallen. Und das wäre ja nach den Resultaten in den ersten 4-5 Monaten drin gewesen, dass er es irgendwie in dieses Feld schafft. Und jetzt blickt man natürlich schon irgendwie auf die ersten 4-5 Monate des kommenden Jahres und fragt sich, hui, wird er das denn alles verteidigen können? Oder zumindest teilweise. Denn er hatte die Australian Open, dann hatte er ja wirklich im Nahen Osten sehr gut gespielt. Dann hat er noch das Turnier in Belgrad gehabt, wo er damals Djokovic besiegt hat. Es lief ja wirklich für ihn relativ durchgehend in den ersten Monaten. Und da muss man dann eben mal gucken, kann er das überhaupt bestätigen oder fällt er dann wieder zurück? Und war es dann eben wirklich so dieses, heißen anderthalb Jahre, wo irgendwie alles zusammengelaufen ist? ich denke, die Grundlagen sind immer noch da, dass er irgendwie ein Top 30, vielleicht sogar ein Top 20 Spieler ist, weil die Power einfach unglaublich beeindruckend ist und weil er auch bei Aufschlag und Return gut genug ist. Aber es wird ja schon Grund gegeben haben, warum er eben erst in diesem Jahr oder innerhalb des letzten Jahres nach der Rückkehr der Tour es so weit nach oben geschafft hat. Und ein Mensch und auch ein Tennisspieler, Spielerin ändert sich jetzt eigentlich nicht so grundlegend mehr, dass da in dem relativ hohen Tennisalter ist normalerweise jetzt alles so zusammenkommt, wie es bei ihm gekommen ist. Aber gut, vielleicht straft er uns Lügen und jetzt die Hardcourts liegen ihm wieder in den nächsten Wochen und er holt irgendwie nochmal 500 oder 1000 Punkte und kann sich dann da oben festhalten. Möglich ist es, aber es fällt schon auf, dass so ein bisschen bei ihm eben er im Moment eher wieder zurückgefallen ist.
Sun Wukwon hat die Astana Open gewonnen im Finale gegen James Duckworth. Die Moselle Open, die waren deutlich prominenter besetzt auch. Mit Hubert Hurkacz an 1, Pablo Carreño Busta an 2 gesetzt. Und am Ende haben wir das Duell der Topgesetzten gesehen. Hubert Hurkacz gegen Pablo Carreño Busta. Und Hubert Hurkacz hat es am Ende gewonnen. Er hat nicht nur das Einzel gewonnen, sondern auch noch das Doppel am Ende mit Jan Žilinský. Und hat hier einen Doppelerfolg gefeiert. Und wie er durch dieses Turnier durchgecruised ist, durch diese Moselle Open, das ist eine bemerkenswerte Geschichte gewesen. Und er klopft an die ATP Finals in Turin an, was man vor der Saison vielleicht auch noch nicht so erwartet hätte. Aber da müsste schon eine ganze Menge passieren, dass er sich nicht qualifiziert, weil Rafael Nadal nicht dabei ist. Ist er im Moment auf Platz 7 und hat durchaus einen ordentlichen Vorsprung. Natürlich haben wir noch Indian Wells dabei in diesem Jahr, aber Hubert Hurkacz bei den ATP Finals in Turin, es braucht nicht mehr viel Fantasie dafür.
Ich denke, die Chancen stehen besser als 50%. Du hast angesprochen, Nadal ist nicht dabei. Hinter ihm direkt ist Kaspar Rüd. Er sollte aber eigentlich normalerweise bessere Resultate haben auf den Hardcourts als Rüd. Dann kommt Auger Aliassime und Sinner. Die können ihn natürlich beide in der Theorie einholen, haben aber doch schon einiges an Rückstand. Und dann kommt schon Karatsev und hat fast 1000 Punkte Rückstand auf Hurkacz. Also das sieht so aus, als wenn sich Hurkacz qualifizieren könnte. Und ich denke, gerade Indoor wäre er ein sehr unangenehmer Gegner, auch für die absoluten Topspieler. Wir haben ja hier auch wieder gesehen, er hat eben diese Fähigkeit, so viel zu verteidigen. Und bei ihm sieht das dann eben jetzt auch nicht irgendwie komisch aus, wenn er in diese Ausfallschritte geht oder man hat das Gefühl irgendwie, ist einfach nicht fit genug, um an die Bälle ranzukommen, sondern er hat diese Fähigkeit zu antizipieren. Und er hat die Fähigkeit, sehr viele Bälle zurückzubringen und diese Indoor-Bedingungen, wo eben Wind zum Beispiel nicht so ein großer Faktor ist, für sich zu nutzen. Und ich würde ihn im Moment für einen der besten 10 Indoor-Spieler halten. Und das Jahresendfinale wird Indoor stattfinden. Also eigentlich gehört er dahin und die Chance ist gut oder stehen gut für ihn, dass er sich dafür auch qualifizieren wird.
Was so ein Masters-Sieg und ein Halbfinale bei einem Grand Slam einfach an Punktepolster gibt, ne?
Ja, also ich meine, zusammen sind das 1700 Punkte, darüber hinaus hat er noch 1000 Punkte oben drauf gelegt, 250 hier diese Woche, aber er hatte eben auch diese sehr schwache Phase zwischen Miami und quasi der Rasensaison, wo für ihn kaum was zusammenlief, also in der Theorie kann er da dann im nächsten Jahr sogar noch einiges an Punkten sammeln.
Hubert Hurkacz hat dieses Turnier gegen Pablo Carreño Busta gewonnen, worüber es dann immer auch noch Diskussionen gibt, ist er der bessere Sandplatzspieler oder der bessere Hartplatzspieler. Er hat diese Woche mal wieder ein Statement dafür gesetzt, warum er der bessere Hartplatzspieler sein könnte. Es war ein eher schnellerer Belag, wir sprechen gleich noch über Peter Gojovcic. Es war ein Belag, der nicht ganz so viel Spin angenommen hat und Pablo Carreño Busta hat hier seine Gegner sehr sicher besiegt. Michael Humer, Holger Rune in 3 Sätzen dann, Gael Monfils in einem wirklich bemerkenswert schön, Mensch, mit 7-5 und 7-6 im Halbfinale und dann im Finale war er unterlegen gegen Hubert Hurkacz. Aber Carreño Busta, wir müssen es sagen, auf Hartplatz ist er, kommt er halt wirklich mit am besten zur Geltung.
Naja, und er ist natürlich auch für so ein Turnier schon ein relativ veritabler Star. Ich meine, er ist einer der 15 besten Spieler, jetzt eigentlich auch schon seit Jahren auf der Tour. Er spielt unterhaltsames Tennis, ist jetzt nicht der super flashy Spieler, aber eben hochsolide, kann alles von der Grundlinie, hat ein Händchen. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie nicht viel Ahnung vom Tennis hätte und zweimal im Jahr eben zu so einem Turnier gehe und weiß, da kommt jetzt nicht Roger Federer oder Rafael Nadal oder Novak Djokovic, dann ist Carreño Busta eben schon höchste Unterhaltung. Und du hast das Match angesprochen gegen Gael Monfils. Das war ja super. Und ist ja auch schön zu sehen, dass Monfils wieder den Anschluss geschafft hat und nicht hinten rübergefallen ist und vielleicht irgendwie aufgehört hat. Und gegen Carreño Busta, das passt natürlich irgendwie, das ist auch ein schönes Matchup und es war vermutlich so das unterhaltsamste Match oder das mit dem höchsten Niveau über die Woche gesehen.
Gael Monfils hat er natürlich dann zwischendurch auch für die Kohlschreiber vor der Brust, gegen den er einfach nie verliert. Und jetzt eine Bilanz von 15-2 hat Gael Monfils das Halbfinale erreicht, wo er gegen Carreño Busta dann verloren hatte. Peter Gojovcic, der hat vor Jahren mal in Metz gewonnen, damals als er durch die Qualifikation durchgegangen ist. Und auch hier musste er durch die Qualifikation. In der finalen Quali-Runde musste er 3 Sätze gegen Antoine Huang spielen. Dann hat Antoine Huang als Lucky Loser gleich mal wieder das Los Peter Gojovcic gezogen. Also haben die beiden innerhalb von 3 Tagen 2-mal gegeneinander gespielt. Und auch dieses Mal konnte Gojovcic in 3 Sätzen gewinnen. Dann brachte er seinen besten Sieg in dieser Woche gegen Karen Khachanov mit 6-3 und 7-6 und gewann dann auch noch gegen Marcus Giron, der auch kein Feind von schnellen Plätzen ist, in 3 Sätzen. Und er ist jetzt tatsächlich wieder unter den Top 90 der Welt. Und jetzt sieht es sehr, sehr gut aus für Gojovcic, dass er bei den Australian Open im Hauptfeld stehen wird und nicht durch die Quali über Weihnachten muss, worüber wir nachher noch sprechen werden.
Ja, es ist im Race auf Platz 71, 2 Plätze vor Gael Monfils. Also ein Jahr, was sich durchaus sehen lassen kann. Natürlich vor allem aufgrund der letzten Wochen. Du hast es angesprochen, er hat in Metz schon mal Erfolg erreicht. Dieser Belag liegt ihm ja fast ideal. Schnell, aber nicht super schnell. Ball springt nicht so hoch ab. Frisst den Spin. Also ideale Bedingungen für ihn. Ein Sieg gegen Khachanov, das ist jetzt nicht unbedingt einer zum Einrahmen, aber das ist sicherlich einer der besten Siege, den er in seinem Tennisleben bisher hatte. Einfach wenn man auf das Niveau des Gegners schaut und ein Halbfinale dann gegen Hurkacz zu verlieren, der viele Sachen eben kann, die Gojovcic auch kann, aber besserer Aufschläger ist und noch ein bisschen besserer Athlet ist. Ich glaube, das kann sich insgesamt sehen lassen.
Peter Gojovcic also im Race schon unter den Top 75 und auch in der Weltrangliste klopft er jetzt wieder an die Top 80 an. Er war ja auch schon mal Top 40 in der Welt, damals dann auch um die Zeit rum, als er dieses Turnier in Metz gewonnen hatte. Also wirklich ein gutes Turnier für ihn. Wir müssen noch über einen Spieler sprechen, der im Moment so ein ganz kleines bisschen die Seuche am Schuh hat. Das ist Jan-Lennard Struff. Der hat hier in der ersten Runde gegen Michael Imer verloren. Das war auf dem Nebenplatz, deswegen habe ich nichts vom Match sehen können. Aber Struff im Moment in einer wirklichen Formbase, wie die Schweizer sagen würde. Kollege Simon Hering hat letzte Woche von einer Formbase gesprochen, deswegen können wir diesen Begriff dann mal auch erwähnen. Er hat jetzt wirklich einige Matches gehabt, wo er gegen Spieler verloren hat, gegen die er sonst nicht verlieren würde.
Ja, und er ist jetzt auch, da schaue ich eben auch mal aufs Race, jetzt gibt es uns ja auch eine gute Idee, wie es vermutlich zum Ende des Jahres hinlaufen wird. Er ist abgerutscht auf 47 im Race. Er war gefühlt ein Top 30, Top 25 Spieler über die letzten Jahre, gehörte da eben auch mit vielen seiner Leistungen hin, aber seit einigen Monaten stockt der Motor doch schon arg und er muss aufpassen, dass er da nicht zu weit abrutscht, weil Top 50 ist natürlich immer eine spannende Grenze, weil das ist häufig so der Cut-off für die Masters-Turniere und die will natürlich jemand wie Struff in seinem Alter spielen. Da kriegt er die große Bühne, da will er die Erfolge feiern, auch wenn er sicherlich noch ein 250er endlich mal ein Finale zumindest, oder Finale hat er ja mittlerweile, aber gewinnen möchte. Und ich denke, er wird schon noch 100, 125 Punkte in den letzten Wochen der Saison holen müssen, um da nicht rauszufallen aus den Top 50.
Top 50, wenn er da rausfallen würde, wäre allerdings dann auch die Möglichkeit für ihn wieder Challenger-Turniere zu spielen, weil das ist den Top 50-Spielern nur erlaubt, sollten sie eine Wildcard bekommen beziehungsweise eine Einladung von den Challenger-Turnieren. Und vielleicht kann er sich da, könnte er sich, falls er rausrutscht, könnte er sich dann ja vielleicht dann so ein bisschen dann auch mal wieder mit Challenger-Turnieren auf Form bringen oder in Form bringen, weil die Form ist wirklich im Moment nicht richtig gut. In Wimbledon hat er noch verloren in der ersten Runde gegen Daniil Medvedev. Gut, das passiert auch anderen. Aber auf Mallorca gegen Adrian Mannarino verloren, in Halle gegen Marcus Giron verloren, gegen Laszlo Djere in Hamburg verloren, gegen Ilya Iwaschka in Winston-Salem, bei den US Open gegen Talon Griegsbo und jetzt gegen Michael Imer. Ja, Jan-Lennard Struff so ein ganz kleines bisschen im Moment außer Form. Das waren die Herrenturniere, die wir in der letzten Woche gesehen haben. Ist einer Astana bzw. nur Sultan. Da hat Sun Wukong gewonnen und in Metz hat Hubert Hurkacz gewonnen. Das Turnier in Ostrava letzte Woche war auch ein richtig, richtig gutes Turnier. Das hat Annette Kontaveit gewonnen in der letzten Woche. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein großes Turnier bei den Frauen gab es letzte Woche. Das war das Turnier in Ostrava. Ist so ein bisschen ja mit einer Einjahreslizenz erstmal reingekommen und ist ein 500er Turnier gewesen. Und es war ganz, 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 ganz viel Weltspitze dabei. Iga Swiatek war an 1 gesetzt, Petra Kvitova war an 2 gesetzt, Belinda Bencic war dabei, Sarah Sorribes-Tormo, Annette Kontaveit, Maria Sakkari, Jelena Ostapenko. Es gab einige Erstrunden-Matches, wo man sich gedacht hat, wow, was ist das denn hier? Das ist ja fast dritte oder vierte Runde bei einem Grand-Slam-Turnier. Nein, es war erste Runde von Ostrava. Erstmal können wir sagen, Ostrava ist ein Turnier, was neu dazu hingekommen ist und was dann so ein bisschen auch die eigene Bedeutung davon, dadurch hervorgehoben hat, dass es auf dem Hallenboden Ostrava mit 3 Ausrufezeichen dahinter gebracht hat. Und ja, es war letzte Woche war der komplette Fokus auf dieser Halle. Riesenhalle gewesen, gute Matches, einfach eine richtig gute Turnierwoche letzte Woche.
Ja, dürfte die Eishockeyhalle vor Ort sein. Ja. Wäre jetzt überrascht, wenn nicht, bei dem Aufbau. Und schien ja doch relativ voll zu sein und die 3 Fragezeichen fallen, Ausrufezeichen fallen natürlich auf. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das die Idee einer Werbekampagne von vor ein paar Jahren, dass Ostrava damals für das Stadtmarketing diese 3 Ausrufezeichen verpasst bekommen hat. Und es liegt ja eigentlich auch ganz ideal. Also ich meine, es dürften wirklich so von der Stimmung her, die man jetzt im Bildschirm mitbekommen hat, ziemlich viele Fans aus Polen da gewesen sein. Die Slowakei ist auch nicht weit entfernt. Ostrava ist ja so ein bisschen in der Ost- oder in der Ostteil der Tschechischen Republik die größte Stadt. Ich hoffe, ich liege da nicht falsch, aber es dürfte der Fall sein. Und dadurch war es voll und dadurch war die Stimmung auch gut. Und es waren ja dann eben mit Swiatek und mit Kvitova eben auch 2 ganz große Namen von vor Ort dabei. Und beide haben sich ja auch gut verkauft, auch wenn dann eben am Ende das Finale Kontaveit gegen Sakkari hieß.
Maria Sakkari hat dieses Finale verloren und ich hätte eigentlich total gerne über Maria Sakkari als erstes gesprochen, weil die ein unglaubliches Turnier hat, aber über Annette Kontaveit kann man natürlich auch super sprechen. Annette Kontaveit war in diesem ganzen wilden Jahr, was wir in der WTA haben, so ein ganz kleines bisschen, sie gehörte nicht zu den Vergessenen, aber sie wurde an 20., 25., teilweise 40. Stelle genannt, wenn es um Favoritinnen ging, wenn es um Spielerinnen ging, die weit in Turniere vordringen können. Sie war so, gehörte so ein bisschen zu den Vergessenen. 26 Jahre alt, das ist ja schon fast die ganz alte Generation. Und jetzt hat sie in Ostrava ein Turnier gewonnen, ohne einen Satz zu verlieren. Gegen Sorana Kirstea, gegen Paula Badosa, gegen Belinda Bencic, gegen Petra Kvitova, wo sie 6:0, 6:4 gewonnen hat und gegen Maria Sakkari 6:2, 7:5. Eine Spielerin, die nicht für die Schlagzeilen sorgt, schon in normalen Zeiten nicht, weil sie eine eher unauffällige, eine eher ruhige Spielerin ist, macht hier eine richtige Karrierewoche und legt hier eine richtige Karrierewoche hin. Das war eine unglaublich starke Woche von Annette Kontaveit.
Ja, und die hat auch noch nicht so viele Turniere in der Kategorie gewonnen. Ich meine, sie galt mal als großes Talent, ist aber dann eigentlich eher so die, ja, von den Resultaten her gute Top-30-Spielerin geblieben. Sie zieht jetzt im Race auf 16, hat Angelique Kerber kassiert mit diesem Sieg und sie erspielt sich vieles, aber sie steht eben selten im Fokus. Und es hat Momente gegeben, wo sie mal fast große Spielerinnen gerade auf Sand geschlagen hätte, aber es hat eben nie zu dem einen Durchbruch gereicht. Und es kann jetzt natürlich sein, dass ihr das in dem Alter noch gelingt. Ich glaube, sie arbeitet mit Dmitri Tursunov zusammen. Es wäre jetzt eben nicht so ein Überraschungsding wie Karatsev, der in einem ähnlichen Alter aus dem gefühlten Nichts nach oben schießt, sondern sie ist eben schon sehr lange oben dabei. Sie wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr die riesige Karriere hinlegen, aber ich sehe nicht, warum sie nicht noch kleine Schrittchen nach oben machen sollte und zum Beispiel sich als Top-15-Spielerin etablieren sollte, denn es gibt einfach Tage und Wochen und Matches, wo bei ihr sehr viel zusammenläuft und sie ist halt eine relativ komplette Spielerin, wenig große Probleme drin, außer eben, dass sie schon dazu tendiert, Matches herzugeben, die sie nicht unbedingt verlieren muss. Und wenn man natürlich aber jedes Match in zwei Sätzen gewinnt, dann ist das nicht so ein Problem, wie wenn es halt immer tiefer in den dritten Satz geht.
Sie ist in der Weltrangliste, muss jetzt nochmal gerade gucken, auf Platz 22 im Moment. Und du hast es gesagt, im Race dann auch schon wieder unter die Top 20 zurückgekehrt. Und ja, sie wird beim Jahresendturnier in Guadalajara höchstwahrscheinlich nicht dabei sein. Da müssten schon einige absagen an einige Spielerinnen. Aber sie ist immer für einen tiefen Run gut. Und es ist eine Spielerin, die wir ja in den letzten Wochen und über die wir in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr wenig dann auch gesprochen hatten. Und sie hatte hier wirklich einen ganz, ganz famosen Lauf. Und sie hat im Finale Maria Sakkari besiegt, die bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen wie die stärkste Spielerin des Turniers aussah. Weil Maria Sakkari hatte im Halbfinale gegen Iga Świątek gewonnen, davor gegen Teresa Martinschauer, die hier auch ein richtig gutes Turnier hingelegt hatte, gegen Jelena Ostapenko in zwei Sätzen gewonnen. Und in der ersten Runde hatte sie einen Freilos. Also sie hatte hier so ein bisschen so das gezeigt, dass sie eigentlich die beste Spielerin war, aber im Finale verließen sie nicht die Nerven, sondern sie traf auf eine bessere Gegnerin. Ansonsten eine Top-Woche für Maria Sakkari, die ein Top-Jahr dann ja auch hat.
Ja, und sie wird sich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit qualifizieren für das Jahresendfinale. Ist auf Platz 5 im Race, hat ordentlich Vorsprung nach hinten und nicht alle Spielerinnen, die direkt hinter ihr stehen, denke ich, werden Teilnehmer im Jahresendfinale. Die Chance ist hoch, dass sie das bestreiten wird. Und sie, ich finde, die Bedingungen haben ihr ziemlich ideal hier gelegen. Es war dadurch, dass auch nicht so schnell war, ein sehr physischer Belag, ein Belag, der gefordert hat, dass da eben viel Arbeit erledigt werden muss. Und ich meine, wer kann das besser als Sakkari? Und ihr bleibt in diesem Jahr so ein bisschen der endgültige Erfolg verwehrt. Ich meine, sie konnte sich beim French Open und bei den US Open nicht ins Finale vorspielen, hat hier dann das erste Finale des Jahres erreicht, konnte sich da dann aber nicht belohnen. Nur ist der Unterschied eben natürlich auch, dass eine Counterweight doch etwas mehr Power hat und dann durch so einen Belag auch durchschlagen kann, etwas, was Sakkari nicht kann. Die muss die Matches schon auf ihre Art spielen, eben mit diesem physischen Einsatz, mit diesem ja, kraftvollen Tennis. Und wenn sich eine Spielerin dem entziehen kann, dann passiert es eben, dass Sakkari verliert. Aber sie sollte sich am Ende des Jahres eben wirklich damit belohnen, beim Jahresendfinale teilnehmen zu können.
Können wir nochmal einmal gerade sagen, wo ich jetzt hier auf die WTA-Seite drauf schaue und mir das so ein bisschen zusammensuche, wie das Turnier am Ende abgelaufen ist mit dem Draw, dass die WTA im Moment anscheinend nicht so richtig viel Interesse hat an einer Fortführung der Webseite. Diese Kritik müssen wir einfach mal gerade loswerden, weil wir informieren uns natürlich dann auch über die Website, über wta-tennis.com, über diese Turniere, und dann gibt es dann die Draws in PDF-Form, auf die man dann drauf schaut und dann auch über die Matches informiert wird, über die Draws, über das Daily Schedule. Im Moment scheint man bei der WTA nicht so richtig viel Wert zu legen, dass man diese Seite pflegt.
Das stimmt. Also ich habe Wikipedia offen, einfach nachdem ich gesehen habe, dass die Draws irgendwie nach dem zweiten Tag nicht mehr geupdatet wurden, bin ich halt auf Wikipedia gewechselt. Es gibt natürlich diese Tennis-App, also TNNS, die sehr gut ist, aber da, glaube ich, steckt dann auch viel händische Arbeit dahinter, dass das eben erledigt werden kann, weil die Organisatoren oder wer auch immer da am Ende hintersteckt, dass die Sachen nicht geupdatet werden, es eben halt nicht tut. Und das ist natürlich schon erstaunlich, dass es im Jahr 2021 nicht passiert und dass man da einfach keinen anderen Weg gefunden hat.
Das nur als kleine Pöbelei nebenher. Das Turnier an sich war richtig gut besetzt und hatte auch richtig gute Spiele. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Turnier seinen Platz finden wird. Ich hoffe, dass dieses Turnier weiterhin bestehen wird und dass wir weiterhin ein 500er-Turnier in Ostrava erleben werden, weil ich meine, Tschechien als Tennis-Hochburg ja auch noch dann auch für Zuschauende sorgt und insgesamt ja dann auch für einen guten Platz sorgen könnte in der Mitte von Europa. Da könnte man auch quasi als Zwischenturnier zwischen der Asien- und der Europatournee fungieren etc. Das Turnier machte Lust auf mehr, hatte ich das Gefühl.
Ja, das sitzt ja wirklich genau in Zentraleuropa. Und wir haben ja Turniere im Herbst, die hier in der Region stattfinden. Wir haben Russland, also wir haben Moskau und dann vermutlich auch wieder St. Petersburg, obwohl das ja im Moment am Anfang des Jahres stattfindet. Wir haben in der Theorie noch Linz. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch das ein oder andere Turnier über die Jahre wieder entstehen sehen werden im Zentral- oder im Osten von Europa. Also eigentlich würde es perfekt passen. Frage ist halt immer, wie sehr lohnt sich sowas, das finanziell auf die Beine zu stellen. Das ist ja einfach die ganz große Frage. Und gerade im 500er-Turnier, da werden schon einige Garantien gemacht werden müssen, um sowas zu veranstalten.
Ostrava wurde von Annette Kontaveit gewonnen. Und dann hatten wir letzte Woche nur dieses eine Turnier und wir können dann nochmal auf die Turniere von der Vorwoche nämlich zu sprechen kommen. Da hatten wir nämlich ein Turnier, was eigentlich jemand in der Woche, bevor die WTA-Finals stattgefunden hat, die Luxemburg Open in Luxemburg, zum letzten Mal in Luxemburg übrigens, weil das Turnier hat gesagt, nee, ab dem nächsten Jahr machen wir daraus ein Einladungsturnier und werden nicht mehr mit der WTA zusammenarbeiten. Und dieses Turnier hat am Ende Clara Tauson gewonnen aus Dänemark. Und vielleicht vergessen wir auch Clara Tauson bei diesem ganzen Jugendwahn, den wir in den letzten Wochen und Monaten bei der WTA erlebt haben mit Emma Raducanu, mit Leila Fernandes. Vielleicht vergessen wir Clara Tauson so ein bisschen, weil die ist nicht auf Wildcards angewiesen gewesen, beziehungsweise hat keine Wildcards entgegengenommen und hat sich so selber durchgearbeitet durch diese Turniere, beziehungsweise auch durch die Turnierlevels. Und ist jetzt schon auf einem Niveau, wo sie 250er-Turniere bei der WTA gewinnt und vor allen Dingen gegen wen? Im Halbfinale gegen Markéta Vondrousova, im Viertelfinale gegen Marie Buskova und im Finale gegen Jelena Ostapenko. Clara Tauson hat jetzt schon eine bemerkenswerte Stärke erlebt und sie ist tatsächlich im Moment komplett noch im Schatten von anderen Spielerinnen, die vielleicht dann schon Grand Slam gewonnen haben in ihrem Alter.
Ja, obwohl sie letzte Spielerin ist, die gegen Emma Raducanu gewonnen hat.
Ja.
Damals in Chicago bei dem Challenger-Turnier das Finale gegen Raducanu gewonnen. Und ich meine, sie hatte ja im Frühjahr schon das Turnier in Lyon gewonnen, auch in der Halle. Sie ist sicherlich im Moment in der Halle besser als auf anderen Belegen. Ich finde, es ist ja offensichtlich, was sie kann. Die Vorhand ist brutal gut. Der Aufschlag ist auch gut. Die Beinarbeit ist aber schon problematisch. Da sieht man eben so diesen klassischen Ausfallschritt, finde ich, recht häufig, wenn sie an die Seiten getrieben wird, so diesen Uiuiui, da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Dann irgendwie mache ich diesen Ausfallschritt zur Seite und kriege den Ball noch zurück. Und auf der Halle ist das okay, wo sie eben dafür sorgen kann, dass sie durch die eigene Power durch die Gegnerin durchschlagen kann. Ja, auf anderen Belegen, das hat man dann, glaube ich, auch gerade so auf Sand und auf Rasen gesehen, da ist das schon noch ein Problem. Nun ist sie natürlich noch super jung. Sie hat noch 5, 6, 7 Jahre, bis sie irgendwie so ihren Peak erreicht, ihren athletischen Peak. Und dann wird das vermutlich nicht mehr so ein großes Problem sein. Und ja, die Anlagen sind jetzt schon hervorragend. Sie wird dann vermutlich eben an diesen Schwächen arbeiten und dann, denke ich, wird sie das auch expandieren können, eben auf andere Belege hin.
Sie hat ja auch so ein bisschen darunter zu leiden gehabt und zu leiden nach wie vor, dass sie mit Caroline Wozniacki verglichen wird und dass sie sehr, sehr früh dann auch schon diese Vergleiche, den Vergleichen standhalten musste. Aber ich finde, sie macht das mit einer bemerkenswerten Ruhe und Nervenstärke und man hört so gar nichts von ihr. Sie ist jetzt nicht so die eine, die auf den Busch klopft oder so, sondern sie versucht, ihren Weg dann durchzugehen durch diese Turnierlevel, was ich eben gesagt habe, dass sie die kleineren Turniere spielt und dass sie dort dann auch vielleicht dann über Challenger dann auch so ein bisschen nach vorne gehen wird. Das ist sehr, sehr fokussiert alles und sie ist unter den fast unter den Top 50 jetzt schon in der Weltrangliste.
Ja, sollte sich da oben auf jeden Fall etablieren können. Wie hoch hängt dann am Ende wirklich von der Beinarbeit ab, weil es eben Spielerinnen gibt, die das ausnutzen können und weil es Belege gibt, die das bestrafen. Aber die Herangehensweise wirkt auch, finde ich, völlig vernünftig. Ich meine, sie hat vor einem Jahr zum ersten Mal so richtig Aufsehen erregt, als sie ja damals gegen Jennifer Brady bei den French Open, ich glaube so 9-7 oder so in der ersten Runde gewonnen hat im dritten Satz und hat sich seitdem stetig nach oben gearbeitet. Und jetzt hängt es eben wirklich von der Beinarbeit ab, wie weit es noch nach oben geht.
Also, letzte Woche hatte dann Clara Tauson in Luxemburg gewonnen. Luxemburg ist so ein Turnier, was in so einer alten Tennishalle stattfindet. Und so ein bisschen finde ich schon schade, dass wir es nicht mehr auf dem Kalender erleben werden im nächsten Jahr.
Ja, die Veranstaltenden klangen ein bisschen frustriert. Ist natürlich immer schwer zu sagen, was da genau an Kommunikation mit der WTA lief. Und sie hatten ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so Schaukämpfe. Und das kann sich natürlich dann wirklich für so einen Standort schon lohnen. Und es gibt eigentlich immer ganz gute Spieler und Spielerinnen aus Benelux und sowieso natürlich aus Deutschland und Frankreich. Und von daher denke ich, werden sie immer in der Lage sein, Publikum anzuziehen, gerade wenn sie eben größere Namen verpflichten können für so einen Schaukampf.
Und dann gucken wir nochmal kurz auf Porto Ross, was letzte Woche stattgefunden hat. Auf Sand hat Jasmin Paolini,
es war auf dem Hardcore.
Entschuldigung, es war auf dem Hardcore, natürlich. Jasmin Paolini hat das Turnier gewonnen. Ich war jetzt gerade ein bisschen verunsichert. Jasmin Paolini, die eigentlich eher auf Sand verortet. Nein, aber es war natürlich ein Hartplatz-Turnier. Jasmin Paolini hat das Turnier im Finale gegen Alison Risk gewonnen und hat damit eine wirklich hervorragende Woche auch gekrönt, wo sie vorher gegen Sorana Kirstea und gegen Julia Putintseva dann gewonnen hatte. Vor allen Dingen gegen Julia Putintseva nach 1-6 im ersten Satz hat sie das Match noch gedreht. Und Jasmin Paolini, auch sie ist eine Spielerin, die man gerne übersieht, aber auch die sich ein gutes Jahr so ein bisschen zusammenzimmert. Und vielleicht haben wir da dann auch so ein bisschen eine Nachfolgerin der goldenen Generation an Frauenspielerinnen in Italien dann auch.
Ja, muss man gucken. Ich meine, Viktoria Azarenka war bei den News Open ja sehr begeistert von ihr. Meinte, die hat doch locker Top 20 Potenzial. Die hatten ein ganz enges Match, ich glaube, in der zweiten Runde gegeneinander. Da schien mir das noch ein bisschen übertrieben, aber da muss man sagen, hat Paolini hier wirklich gut gespielt und sie hat einiges an Power zugelegt. Sie war für mich früher schon eher so diese klassische italienische Spielerin, ganz viele Tricks drin, viel Spin drin, viel Übersicht, viel Ahnung, wie man ein Match gestaltet, aber eben nicht genug Power. Und man muss ansprechen, sie ist vielleicht größer Dominika Cibulkova, hat sich aber eben von der, wenn sie sich Sinn abgeguckt hat, so ein bisschen die Power abgeguckt. Und da war jetzt mehr Power drin. Und das ist natürlich eine sehr gute Kombi. Power plus alle Tricks, das kann gegen viele Spielerinnen reichen. Und hier hat sie das zum ersten Mal wirklich über eine ganze Woche umsetzen können. Und es ist ein beeindruckender Turniersieg. Frage, wie viele da in Zukunft zukommen. Aber ich muss sagen, da bin ich jetzt schon optimistischer als vorher, wo ich eben dachte, hui, ob das jetzt reicht, sich weit oben oder weiter oben in den Top 100 festzusetzen mit der fehlenden Power bei der Körpergröße. Aber da hat sie mich lügen gestraft. Das war sehr beeindruckend.
Wir haben ja Camila Giorgi in diesem Jahr schon erlebt, die ein Riesenturnier gewonnen hat. Wir haben Elisabetta Cucharetto noch, die im Moment noch außerhalb der Top 100 ist, und Jasmin Paolini schon ein bisschen älter mit 25 Jahren, die vielleicht dann noch ein bisschen den Durchbruch in diesem Jahr und im nächsten Jahr dann feiern kann. Das wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte werden. Und bei Alison Risk können wir sagen, nach langer Verletzungspause hat sie hier ein richtig gutes Turnier gespielt und ist hoffentlich wieder auf dem Weg zurück in die Weltspitze. Ich meine, sie war schon mal unter den Top 20 der Welt.
Ja, war dann auch verletzt, hatte glaube ich auch Covid. Hoffe, liegt da nicht falsch, aber ich habe sowas in Erinnerung vom Anfang des Jahres, war überhaupt nicht in die Saison gekommen, hat die jetzt so ein bisschen gerettet, steht im Race unter den Top 100, sollte das glaube ich in den nächsten Wochen auch so hinbekommen, dass die Saison da mindestens beendet, und dann kommt ja Anfang nächster Saison eigentlich schon wieder ihre Stärke mit eher schnellen Hardcourts, und dann der Rasen ist ja so ihr großes Ding, also sich da jetzt irgendwie reinhieft in die Top 100 und das dann sicher hat für die nächsten Monate, dann sollte sie, glaube ich, schon nochmal den Sprung nach oben schaffen.
Das waren die Frauenturniere, die wir in der letzten bzw. vorletzten Woche erlebt haben. Die Frauen sind auch gleich der erste Punkt bei unseren News der Woche, weil die WTA hat nämlich bekannt gegeben, dass es doch dieses Jahr WTA-Finals geben wird. Und das an einem Ort, den man so vielleicht nicht vorher erwartet hätte. Das gleich alles hier bei Chip in Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Guadalajara. Eigentlich. Jetzt erzählt Opa vom Krieg. Hätte es nach dem WM-Viertelfinale 1986 zwischen Brasilien und Frankreich, das bis heute als eines der besten WM-Spiele der Geschichte gilt, kein sportliches Event mehr geben dürfen. Da hätte ein Denkmal hingehört, ob dieser Spiel ist, ob dieses Fußballspiel ist damals. Aber Guadalajara ist wieder auf der Weltkarte zurück, auf der sportlichen Weltkarte auf jeden Fall, weil die WTA-Finals werden dort im November ausgetragen werden. Und das ist vielleicht dann auch tatsächlich eine Überraschung, weil eigentlich sollte ja Shenzhen als Austragungsort bekannt gegeben werden, aber in Shenzhen kann noch nicht gespielt werden in diesem Jahr. Dann auch wegen Covid-Regularien. Und Guadalajara ist jetzt als Ausweichort bekannt gegeben worden, und die ersten Spielerinnen haben sich schon qualifiziert mit Arina Sabalenka, mit Barbora Krejcikova und mit Ash Barty. Das Problem ist allerdings, Craig Tizer, der Coach von Ash Barty, hat gesagt, boah, wir wissen noch gar nicht, ob wir da hinfahren.
Ja, könnte nicht der Einzige sein, der das seinem Schützling am Ende rät. Ja, also es gab ja über Wochen Spekulationen, was würde passieren. Shenzhen, das wurde jetzt auch nochmal in der offiziellen Presseerklärung gesagt, soll bis 2030 das Jahresendfinale ausrichten. Hat ja damals auch sehr viel Geld dafür hingelegt. Jetzt aber unter Covid-Bedingungen wird es nichts werden. Dann war Hongkong angedacht gewesen. Ein europäischer Standort wurde auch immer wieder genannt. Es wäre dann vermutlich Prag gewesen. Und dann, ehrlicherweise eher überraschend, ging es dann eben nach Guadalajara. Wo Tyser sich jetzt drüber aufgeregt hat, ist A, so ein bisschen der Zeitpunkt. Die Spielerinnen müssten eine relativ lange Zeit vom Ende von Indian Wells hin überbrücken. Es gibt natürlich noch andere Turniere, aber nicht mehr so auf dem Level. Und vor allem, das scheint ihn sehr geärgert zu haben, sind die Bedingungen ganz anders. Guadalajara ist ungefähr 1500 Meter hoch. Das heißt, da fliegt der Ball sowieso relativ schnell. Und da hat er gesagt, wenn noch drucklose Bälle benutzt, dann fliegen sie alle noch ein bisschen schneller. Und das sind natürlich ganz andere Bedingungen. Und das scheint ihn sehr aufzuregen. Klar, bei Barty ist immer noch der Faktor, sie reist jetzt halt auch seit, was sind es mittlerweile, 7 Monaten, ohne nach Australien zurückzukehren. Und ja, ich bin mir eben wirklich nicht ganz sicher, ob sie antreten wird. Ähnliches bei Naomi Osaka, die gerade Indian Wells abgesagt hat. Müssen wir mal gucken, ob die das macht. Aber es werden sich sicherlich am Ende 8 Spielerinnen finden, die gerne an dem Turnier teilnehmen. Da mache ich mir keine Sorgen. Und die WTA hatte ja keine andere Möglichkeit, als irgendeinen Ort zu finden, an dem sie das Turnier veranstalten kann. Denn für die WTA ist es die größte Einnahmequelle, die sie haben.
Trotzdem macht auch die WTA hier keinen wirklich hervorragenden Eindruck, möchte ich sagen. Weil das wirkt alles so ein ganz kleines bisschen wie Flickschusterei. Und Spielerinnen haben dann auch gesagt, ja, uns wurden 3 oder 4 verschiedene Orte angezeigt bzw. angesagt. Und jetzt auf einmal ist es Guadalajara, was sonst eigentlich auf dem mexikanischen oder im mexikanischen Bereich eher wenig Orte gibt. Acapulco gibt es natürlich noch für die Frauen dann auch, beziehungsweise gab es dieses Jahr auch kein WTA-Turnier. Es gibt halt also sehr, sehr wenig dann im mittelamerikanischen Bereich dann auch, wo gespielt wird. Und du hast es gesagt, nach Indian Wells ist halt noch sehr, sehr lange Zeit. Dann werden wir nach Prag reisen zum Billie Jean King Cup, aber ansonsten ist nicht so richtig viel. Und es wirkt alles so ein bisschen wie Flickschusterei bei der WTA. Und sie haben so ein tolles Produkt im Moment.
Ja, sie sind natürlich in den letzten Jahren sehr abhängig gewesen von China, was dann auch ihnen vor die Füße gefallen ist über die letzten 1,5 Jahre. Und es ist für mich eben auch nicht klar, auch aus dem Bericht, den ich jetzt gesehen habe, wer zahlt am Ende hierfür? Werden die Veranstalter ihnen eine Gebühr geben müssen oder stellen die nur den Ort zur Verfügung? Ich denke, da wird schon was an Geld fließen, um eben auch das ja sehr hohe Preisgeld stemmen zu können, das aber vermutlich auch mal etwas niedriger sein wird. Also da ist einfach eine große Abhängigkeit von China gewesen in den letzten Jahren und auch von dem Geld, was da reingeflossen ist. Und das klingt jetzt irgendwie so nach Rettungsaktion, wo eben doch noch ein bisschen Geld geflossen ist, ohne dass ich da jetzt einen Einblick hätte.
Guadalajara ist also der Ort für die WTA-Finals, für die erste Ausgabe der WTA-Finals, dann in Mexiko. Und wir hoffen, dass es nächstes Jahr dann wieder in Shenzhen ist und dass nächstes Jahr dann auch der Kalender wieder in Ordnung ist, weil es wäre, was ich gerade eben gesagt habe, ist dieses Produkt der WTA ist im Moment einfach fantastisch und es wäre schade, wenn wir da im Moment weiterhin Flickschusterei hätten. Die WTA-Tour zeigt ein bisschen Flickschusterei. Die ATP-Tour, hat man das Gefühl, die macht im Moment so ein bisschen Nägel mit Köpfen, weil es ist rausgekommen, und das hat ubitennis.net hat das herausgebracht, dass wohl 5 weitere ATP-Tausender-Turniere auf 12 Tage ausgedehnt werden sollen. Dazu gehört dann natürlich auch die WTA-Ausgabe bei manchen Turnieren. Aber Rom, Madrid, Kanada, Cincinnati und Shanghai sollen eben ab dem nächsten Jahr beziehungsweise ab dem spätestens übernächsten Jahr auf 12 Tage erweitert werden. Bei Rom, Madrid wäre es natürlich dann auch noch die WTA mit dabei, auch bei Kanada und Cincinnati und Shanghai und Cincinnati auch. Shanghai wäre dann einzeln für die ATP. Aber diese Turniere sollen auf 12 Tage ausgeweitet werden, nach dem Vorbild von Miami und Indian Wells. In der zweiten Woche dieser Tausender-Turniere sollen dann weiterhin 250er-Turniere stattfinden und soll dann auch eher so ein bisschen finanzieller Ausgleich für diese 250er-Turniere stattfinden. Aber die Marschrichtung der ATP scheint so ein bisschen vorgegeben zu sein, dass man sich auf einige Flaggschiffe bzw. auf Leuchttürme im Kalender konzentrieren will und dass die kleineren Turniere wahrscheinlich so ein bisschen die Verlierer sein werden in den nächsten Jahren.
Ja, wir haben da über die Jahre immer wieder drüber gesprochen. Die Idee gibt es ja schon etwas länger. Dann hat sich Andrea Gaudenzi, der Chef der ATP, ist damit eben auch an die Spitze wählen lassen, mit dieser Idee quasi eine langfristige Strategie zu etablieren, in der mehr Geld verdient werden kann, wobei mehr Geld wahrscheinlich unter dem, wie Sie sich das jetzt vorstellen, dann eher für die Top-Spieler gilt. Es würde eine massive Umstellung der Tour bedeuten, wenn das jetzt alles so kommt, weil einfach wir sehr dominante große Turniere auch neben den Grand Slams hätten. Die Idee ist ja, dass es dann 250er Turniere gibt, die in der zweiten Woche jeweils von diesen neuen Masters-Turnieren stattfinden. Nur ist die Frage, verlieren die nicht noch mehr an Wert? Und die andere Frage ist einfach, wie groß ist die Trichteröffnung? Wir hatten früher einen Trichter, der sowieso nicht schon so breit war, wo es aber schwer war, quasi nach oben durchzukriechen. Jetzt ist er oben etwas breiter, dadurch, dass wir eben hier dann diese neuen Masters-Turniere haben, wo es dann wahrscheinlich auch mehr Arbeitsplätze geben wird, weil man kann sich ja eigentlich nur vorstellen, dass sie dann auf 92er oder 96er Turniere hochgehen und nicht wie bisher entweder 48er oder 56er. Muss man aber mal schauen, es gibt ja noch nicht ganz so viele Details, aber ja, eben, wie groß ist die Öffnung, um überhaupt auf diesen Teil der Tour zu kommen? Wie sollen die jungen Spieler es dahin schaffen? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Kleine Turniere sind sowieso erstmal der Verlierer, weil sie natürlich immer mehr an Status einbüßen. Zu den Verlierern zählen sicherlich dann auch im Moment Monte Carlo und Paris-Bercy. Die fallen dann nämlich raus. Das wären dann keine 2-Wochen-Events. Monte Carlo ist ja sowieso nur so was wie ein geduldetes Tausender-Turnier. Bercy liegt halt immer zusammen mit dem Jahresendturnier. Also die können gar nicht so expandieren. Aber es sieht schon so aus, als wenn es einfach eine neue Aufstellung im Tennis gibt. Und was ich mich frage, weil ich eben noch keine Bestätigung dazu gelesen habe, wie wird die WTA eben wirklich eingebunden? Können die mit expandieren? Können die nicht mit expandieren? Sind die Turnierdirektoren und Direktorinnen bereit, die Kohle dafür hinzulegen, die Preisgelder anzugleichen? Oder haben die erstmal Pech gehabt und können weiterhin nur ein Wochenturniere veranstalten, während die Herren halt 12 Tage bekommen? Also da bin ich gespannt, wie das alles laufen wird, aber es wird sicherlich noch einiges an Änderungen geben und wir dürfen eben auch nicht vergessen, die PGPA existiert ja auch noch. Die will an die quasi Rechenschaftsberichte dieser Turniere ran, um zu sehen, wie viel Kohle da wirklich umgesetzt wird. Unter diesem Plan soll das so nicht passieren. Also da würde ich sagen, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Aber es ist insgesamt erstaunlich, beziehungsweise es ist erkennbar, dass die ATP gesehen hat, ja gut, diese Turniere, die wir haben, diese Tausender Turniere neben den Grand Slams, die werden natürlich am meisten Aufmerksamkeit erzeugen und wir haben in den letzten Jahren ja immer sehr gute Erfahrungen mit Indian Wells gehabt, weil das einfach ein absoluter Anker im Tenniskalender ist und wenn man das dann auf weitere Turniere ausbaut, kann man ja auch so ein ganz kleines bisschen dann vielleicht auch dafür sorgen, dass die Einzelspieler vielleicht ein bisschen mehr Doppel spielen, weil das haben wir auch in Indian Wells in den letzten Jahren immer gesehen und auch in Miami und kann insgesamt einen in der Spitze einen besseren Wettbewerb hervorrufen. Wie gesagt, die kleineren Turniere und es gibt viele 250er Turniere, die drumrum liegen um diese Masters-Turniere und gerade im Sommer oder beziehungsweise Spätfrühling, Frühsommer ist der Zeitplan sehr eng getaktet. Die würden natürlich dann so ein bisschen untergehen. Ein Turnier wie München zum Beispiel, ein 250er Turnier, was zwischen Madrid und Monte Carlo oder Monte Carlo und Madrid dann stattfinden würde. Ja, würde wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig viele Spieler anziehen beziehungsweise würde einiges aufbieten müssen, um dann diese Spieler dann anzulocken.
Ja, ich denke, es hilft natürlich auch Slots zu garantieren. Und die ganze Sache ist ja, also Slots innerhalb von einem Spielplan, von einem Turnier, denn da ist ja die Idee, da dahinter steckt, dass es den Medien und den sozialen Medien profitieren soll. Und wenn man jetzt ein 12-Tages-Turnier hat und einfach weiß, in den ersten 3 Abenden kann ich die Night-Session garantieren, in einer ist halt, weiß der Geier, Auger Aliassime, in der anderen Berrettini, in der dritten Medvedev, dann kann ich das halt auch schon Wochen im Vorhinein verkaufen. Wenn die Spieler nicht rausziehen, dann weiß ich jetzt einfach schon, die haben die Abendsession. Und das heißt, Turniere lassen sich viel besser in der Form planen. Und das ist, was die ATP will, quasi ein planbares Produkt, was sie dann verkaufen können. Und das, denke ich, wird ihnen damit gelingen. Ist eben die Frage, ziehen die Spieler mit und ziehen die kleineren Turniere mit? Und wo sind die Eingänge für diejenigen Spieler, die es eben noch nicht nach oben geschafft haben? Wie schaffen die es dahin?
Das werden wir sehen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit in der ATP-Tour. Zur ATP-Tour gehören, beziehungsweise nicht zur ATP-Tour, aber zur ITF-Tour gehören die Grand-Slam-Turniere. Und die ATP-Spieler und die WTA-Spielerinnen sind natürlich gebannt, was mit den Australian Open im nächsten Jahr passieren wird. Geplant ist der 17. Januar, als Starttermin für die Australian Open. Das wäre wieder der ganz normale Termin, so wie er in den letzten Jahren auch immer war, dritte, vierte Woche im Januar. Wie man hinkommt, das ist im Moment noch nicht so richtig geklärt. Ich habe einen Freund, der in Melbourne wohnt, der hat gesagt, ja, die Impfanstrengungen gehen jetzt vorwärts. 45% in Melbourne sind jetzt schon geimpft, erstmalig mit, beziehungsweise 45% sind zweimalig geimpft, 60% sind einmalig geimpft und es geht jetzt vorwärts und im Dezember beziehungsweise spätestens zu Weihnachten möchte man wieder halbwegs normales Leben an den Start bringen. Aber Melbourne ist auch die Stadt, die weltweit die meisten Lockdown-Tage seit Anfang der Pandemie hatte. Und jetzt hat die WTA beziehungsweise die ATP gesagt, okay, wir müssen in irgendeiner Weise die Spieler und Spielerinnen nach Australien bekommen und wir müssen am besten noch vorher dann auch die Qualifikation über die Bühne bekommen, weil wenn man die Qualifikation in Australien über die Bühne bringen wollen würde, dann müsste man die Spieler und Spielerinnen vorher wieder in eine Quarantäne schicken und die ist wohl unausweichlich. Natürlich sind doppelt geimpfte Spieler dann so ein bisschen außen vor, beziehungsweise Spielerinnen und Spieler können so ein bisschen mehr Freiheiten erwarten, aber die ITF hat sich jetzt überlegt, das Qualifikationsturnier vor Weihnachten austragen zu lassen. Und was man so hört, soll die letzte Quali-Runde, die bei den Herren in Doha und bei den Frauen in Dubai stattfinden soll, an Heiligabend stattfinden. Philipp, freust du dich schon an Heiligabend um 18 Uhr mit mir über das Ende der Qualifikation zu sprechen?
Da scheint alles noch sehr weit entfernt in diesen Pandemiezeiten, Weihnachten. Aber ja, spannende Situation. Ich hätte fast damit gerechnet, dass die Australier weiß ich nicht, ob nicht stattfinden lassen, aber sich irgendwas überlegen mit den Australian Open. Jetzt scheinen sie ja wirklich am normalen Datum stattzufinden. Die Idee eben wirklich, den Quali-Teil hast du gerade schon besprochen, und dann rüberfliegen und eine Art, sage ich mal, offene Pendel-Quarantäne, wo die Spieler und Spielerinnen zwischen Court und Hotel hin und her dürfen. Aber eben nicht so wie in diesem Jahr mit restriktiven Zeitslots, sondern einfach nur sich quasi offen zwischen den beiden Orten bewegen und dass da eine ganz normale australische Tennissaison stattfinden soll. Also wir gucken mal. Irgendwie bin ich immer noch ein klein bisschen skeptisch, aber vielleicht kommt es ja alles so, inklusive eben Tennis am Weihnachten.
Ja, wie gesagt, an Heiligabend soll die letzte Quali-Runde stattfinden und ich freue mich jetzt schon mal drauf, die letzte Quali-Runde dann an Heiligabend bis zur Bescherung dann noch so zu begleiten. Das wäre schön. Das ist einfach, was halt wirklich erstaunlich ist, ist, dass Australien so, was den Blick drauf angeht, so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, wie vorbildlich Australien das auch mit Lockdowns macht und dass sie Zero-Covid machen etc. Aber dann sind sie mit dem Impfen nicht hinterhergekommen und jetzt sind sie halt immer noch in einer Malesse und sicherlich werden die Spielerinnen und Spieler zur Qualifikation nach Dubai bzw. nach Doha fliegen. Davon ist überhaupt nicht zu sprechen und die Qualifikanten werden dann natürlich dann auch zwischen dem 23. und dem 26. Dezember werden sie dann nach Australien geflogen. Auch das werden sie sicherlich mitmachen, aber es geht natürlich sehr viel glücklicher.
Ja, also mal gucken, was da noch in den nächsten Wochen so rauskommt. Da ist, glaube ich, auch noch einiges an Bewegung drin.
Da ist sicherlich noch einiges an Bewegung drin. Einiges an Bewegung ist auch drin, was die Coachsuche von Simona Halep angeht. Und das ist unsere letzte Nachricht für heute. Simona Halep hat letzte Woche auf ihrem Instagram-Kanal beziehungsweise auch auf Twitter bekannt gegeben, dass sie und Darren Cahill nach 6 Jahren ihre Zusammenarbeit beenden, ihre äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit beenden, weil unter Darren Cahill hat Simona Halep 2 Grand Slams gewonnen, ist die Nummer 1 der Weltrangliste geworden und ist eine der prägenden Spielerinnen dieser letzten Jahre geworden und Cahill gilt als einer der besten Coaches, die wir im Welttennis haben und ich weiß nicht, was seine Pläne sind für die nächsten Jahre, ob er wieder mit einer Spielerin, einem Spieler zusammenarbeiten möchte. Er hat auch schon mal mit Andrew Agassi zusammengearbeitet. Aber Simona Halep und Cahill haben jetzt ihre Zusammenarbeit beendet. Halep hat auch geheiratet in der letzten Woche. Das steht nicht in einem direkten Zusammenhang, aber sie hat für ein bisschen Schlagzeilen gesorgt. Ich war überrascht von der Nachricht. Wie ging es dir?
Schon. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, dass für Halep jetzt eine neue Karrierephase beginnt. Ich meine, sie ist fast 30. Sie hat relativ viel von dem, was sie wahrscheinlich...
Sie ist heute 30 geworden übrigens.
Oh, sehr nah an. Also hat schon relativ viel von dem, was sie ursprünglich erreichen wollte, erreicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal in die Nummer 1 zurückkehren wird und daher wird sie sich vermutlich überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch das Maximum bei den Grand-Slam-Turnieren rausholen gegen diese junge Generation in der Spielerinnen dabei sind, die mir das Leben vermutlich sehr schwer machen werden. Und da, denke ich, wird sie sich versuchen, komplett neu aufzustellen. Sie ist jetzt ja auch weit zurückgerutscht. Sie ist im Race, glaube ich, so um Platz 40. Das heißt, sie wird nur mit einigem an Einsatz im nächsten Jahr bei den Australian Open wieder gesetzt sein. Und das heißt, da beginnt wirklich eine andere Karrierephase für sie. Und vielleicht wollte sie das mit jemand anderem bestreiten oder hat da schon Augen auf jemand geworfen. Kann ich natürlich auch nicht sagen. Und kann natürlich aber auch immer sein, dass Cahill keine Lust mehr hatte nach so einer langen und ja durchaus auch turbulenten, wenn auch sicherlich sehr befriedigenden Zusammenarbeit. Und er wird immer einer der Coaches sein, auf die alle gucken. Aber ob er jetzt nochmal schnell mit jemand zusammenarbeitet, mal gucken.
Ich bin so gespannt, weil eigentlich hatte er damals, bevor er mit Simona Halep zusammengearbeitet hat, hat er eigentlich gesagt, ja, ich bin bei Adidas jetzt und ich bin da Coach und bin da sehr glücklich und eigentlich will ich auch gar nicht so richtig viel reisen. Dann brach das Adidas-Programm zusammen und dann hat er die Zusammenarbeit mit Simona Halep hat er durchgezogen und eine Geschichte bleibt ja über die Zusammenarbeit hinaus, bleibt ja quasi legendär, der sein Coaching-Visit während des Viertelfinals in Miami 2017, als Simona Halep gerade den zweiten Satz gegen Joe Konta verloren hatte und in einer Tirade voll Selbsthass versunken war und Darren Cahill gar nicht an sie rankam, dann hinterher gesagt hat, okay, wir arbeiten nicht mehr zusammen, sie sich aber dann wieder zusammengerauft haben und sie dann die großen Ziele erreicht hat. Das ist ja eine legendäre Szene, die wir da erlebt haben.
Ja, und da hat sie dann endlich die French Open gewonnen und nach Wimbledon gewonnen. Also es war vermutlich wirklich ein absoluter Knackpunkt zwischen den beiden, aber verrät uns vielleicht auch, sowas kann er wahrscheinlich nicht nochmal bringen und würde jetzt vielleicht auch nicht mehr so viel fruchten. Und daher kann ich mir vorstellen, dass sie eben mit jemand anderem zusammenarbeiten möchte für die letzte Karrierephase.
Also Simona Halep und Darren Cahill haben ihre Zusammenarbeit beendet. Ich bin sehr gespannt, was Simona Halep und wen Simona Halep als nächste Coachin dann präsentieren wird. Das war's mit der neuesten Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Wir werden jetzt auch in Zukunft regelmäßig beim Tennis Channel zu sehen sein. Wenn ihr den Tennis Channel abonnieren wollt, dann könnt ihr das tun und nutzt den, geht auf tennischannel.com und nutzt unseren Rabattcode ChipCharge20. Chip, also C, bei den C ist jeweils groß geschrieben. Dann bekommt ihr auch noch unseren exklusiven Rabatt. In dieser Woche wird das Turnier in San Diego übertragen vom Tennis Channel und das ist wirklich außerordentlich gut besetzt mit Andrei Rublev an 1, mit Fabio Fognini, mit Hubert Hurkacz, mit Aslan Karatsev, mit Felix Auger-Aliassime, mit Kasper Rüth und einer Erstrundenbegegnung zwischen Kei Nishikori und Andy Murray. Also ist wirklich richtig gut besetzt und das könnt ihr auf dem Tennis Channel sehen. Und wenn ihr es abonniert, nutzt unseren Rabattcode CHIPCHARGE20. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und dann können wir nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.